wusste, dass wir auf verlorenem Posten standen. Ich habe Aeris eine Nachricht geschickt und ihn um die Erlaubnis gebeten, über einen Waffenstillstand zu verhandeln. Mein Bote kam mit einem königlichen Befehl zurück. Bringt mir den Kopf eures Vaters, wenn ihr kein Verräter seid. Aeris hätte sich niemals ergeben. Lord Rossard sei bei ihm, teilte mir der Bote mit. Ich wusste, was das bedeutete. Als ich Rossard erwischte, war er wie ein gewöhnlicher Soldat gekleidet und auf dem Weg zu einem Ausfalltor. Zuerst habe ich ihn erschlagen. Dann habe ich Aeris getötet, ehe er jemand anderes finden konnte, der seinen Befehl zu den Pyromantikern trug. Tage später habe ich die anderen aufgetrieben und sie ebenfalls umgebracht. Belis hat mir Gold angeboten, und Garrigus winselte um Gnade. Nun, ein Schwert ist gnädiger als Feuer, aber ich glaube, Garrigus hat diese Gefälligkeit nicht zu schätzen gewusst. Das Wasser war kalt geworden. James schlug die Augen auf und starrte auf den Stumpf seiner Schwerthand. Die Hand, die mich zum Königsmörder gemacht hat. Die Ziege hatte ihn gleichzeitig seines Ruhms und seiner Schande beraubt. Und was ist mir nun geblieben? Wer bin ich jetzt? Das Mädel sah lächerlich aus, wie sie das Handtuch, unter dem die dicken weißen Beine hervorragten, gegen ihre dürftigen Brüste drückte. Hat euch meine Erzählung die Sprache verschlagen? Kommt schon, verflucht mich, oder küsst mich, oder nennt mich einen Lügner, sagt irgendetwas! Wenn das alles wahr ist, wieso weiß es dann niemand? Die Ritter der Königsgarde schwören, die Geheimnisse des Königs zu bewahren. Hätte ich etwa meinen Eid brechen sollen? Jaime lachte. Glaubt ihr, der edle Lord von Winterfell hätte sich meine kläglichen Erklärungen anhören wollen? So ein ehrenwerter Mann? Er brauchte nur einen Blick auf mich zu werfen, um mich schuldig zu sprechen. James sprang auf, das Wasser rann kalt über seine Brust. Mit welchem Recht verurteilt der Wolf den Löwen? Mit welchem Recht? Ein heftiges Zittern überfiel ihn, und er schlug mit dem Stumpf auf den Rand der Wanne, als er aussteigen wollte. Der Schmerz durchzuckte ihn in heißen Wellen, und plötzlich drehte sich das Badehaus um ihn. Brienne fing ihn auf, ehe er stürzen konnte. Ihr Arm war mit Gänsehaut überzogen, feucht und kalt, doch sie war stark und sanfter, als er erwartet hatte. Sanfter als Cersei, dachte er, während sie ihm aus der Wanne half. Seine Beine waren so weich wie ein schlaffer Schwanz. »Wachen!« hörte er das Mädel rufen. »Der Königsmörder!« »Jaime«, dachte er. »Mein Name ist Jaime.« Dann lag er plötzlich auf dem feuchten Boden und die Wachen, das Mädel und Qyburn, standen mit besorgten Mienen um ihn herum. Brienne war nackt, doch das schien sie für den Moment vergessen zu haben. »Die Hitze der Wanne wird es gewesen sein«, erklärte ihn Meister Qyburn. »Nein, er ist kein Meister. Sie haben ihm die Kette abgenommen.« »In seinem Blut ist immer noch Gift und er ist unterernährt. Was habt ihr ihm zu essen gegeben?«
»Würmer und Pisse und graue Kotze«, sagte Jaime.
»Hartes Brot, Wasser und Haferschleim«, widersprach die Wache. »Er isst jedoch kaum davon. Was sollen wir mit ihm anstellen? Schrubbt ihn ab, zieht ihn an und tragt ihn dann zum Königsbrandturm, falls er nicht gehen kann«, befahl Qyburn ihn. »Lord Bolton besteht darauf, heute Abend mit ihm zu speisen. Die Zeit wird knapp.« »Bringt mir saubere Kleider für ihn«, verlangte Brienne. »Ich werde mich darum kümmern, dass er gewaschen und angezogen ist.« Die anderen waren nur allzu glücklich, ihr diese Aufgabe zu überlassen. Sie setzten ihn auf eine Steinbank an der Wand. Brienne ging und holte ihr Handtuch, dann kehrte sie mit einer harten Bürste zurück, um ihn weiter abzuschrubben. Eine der Wachen gab ihr ein Rasiermesser, damit sie ihm den Bart stutzen konnte. Qyburn kam mit Unterwäsche aus rauem Stoff, einer sauberen Hose aus Wolle, einem lockeren grünen Wams und einer Lederweste. Jaime hatte das Schwindelgefühl inzwischen fast überwunden, bewegte sich aber trotzdem noch unbeholfen. Mit Hilfe des Mädels schaffte er es, sich anzukleiden.
»Jetzt brauche ich nur noch einen Silberspiegel.«
Der ehemalige Maester hatte auch für Brienne frische Kleidung mitgebracht, ein fleckiges, rosafarbenes Satingewand und einen Unterrock aus Leinen. »Es tut mir leid, Milady. Dies sind die einzigen Frauenkleider in eurer Größe, die in Harrenhall aufzutreiben sind.« Ganz offensichtlich war das Kleid für jemanden mit dünneren Armen, kürzeren Beinen und wesentlich volleren Brüsten genäht worden. Die feine myrische Spitze verhüllte kaum die blauen Flecken, die Briennes Haut verunzierten. Alles in allem sah das Mädel in diesem Gewand lächerlich aus.
»Sie hat breitere Schultern als ich und einen kräftigeren Nacken«, dachte Jane. »Wen wundert's, dass sie sich da am liebsten in Kettenhemden kleidet?«
Und Rosa war nicht gerade ihre Farbe. Ein Dutzend gemeiner Scherze fielen ihm ein, doch dieses eine Mal behielt er sie für sich. Am besten verärgerte er sie nicht. Einhändig hatte er keine Chance gegen sie. Qui-Burn hatte außerdem ein Fläschchen mitgebracht.
»Was ist da drin?« verlangte Jane zu wissen, als der Maester ohne Kette ihn drängte, daraus zu trinken.
»In Essig eingeweichtes Süßholz mit Honig und Nelken. Es wird euch frische Kraft verleihen und euren Kopf klar machen.«
»Gebt mir einen Trank, der mir eine neue Hand wachsen lässt«, sagte Jane. »Das wäre mir lieber.«
»Trinkt schon«, sagte Brienne, ohne zu lächeln, und er gehorchte. Es dauerte eine halbe Stunde, bis er sich ausreichend erholt fühlte, um aufzustehen. Nach der feuchten Wärme im Badehaus schlug ihm die Luft draußen wie eine Ohrfeige ins Gesicht.
»Milord werden schon nach ihm suchen«, erklärte eine der Wachen Qui-Burn. »Und nach ihr auch. Soll ich ihn tragen?« »Ich kann gehen. Brienne, leiht mir euren Arm.«
Er hielt sich an ihr fest und ließ sich über den Hof zu einer zugigen Halle führen, die größer war als der Thronsaal in King's Landing. Riesige Kamine säumten die Wände, alle paar Schritte einer, und insgesamt mehr als er zählen konnte, doch in